part is taking place. When I'm sleeping in, the softest heart is taking place. When I'm sleeping in, the softest heart is taking place. When I'm sleeping in, the softest heart is taking place.
Das war «The Softest Heart» von Easter, mein momentanes Lieblingslied.
Was läuft eigentlich auf Radio Lora 97,5?
Ja, was läuft eigentlich auf Radio Lora? Das haben wir da schon lange nicht gehabt, bei «Obacht um 8». Die Rubrik. Aber ich habe gedacht, passend zu dem Lied, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für am Sonntag, am 8. Da machen Natalia und ich nämlich Space Tunes. Eine Special-Ausgabe von Space Tunes, wo wir ja immer zu einem Thema auflegen, eine Stunde lang am 8. Am Sonntag ist das am 10. Dezember, der Sonntag. Und das Mal, wie ihr den Namen, am Namen schon könnt hören, ist das Thema Space. Und vielleicht werde ich auch mein Lieblingslied da reinschmuggeln, das ihr jetzt gerade gehört habt. Und noch ganz viele andere spacige Songs. Und da war jetzt noch ein cooler Jingle von Radio Lora 97,5. Ihr hört Obacht um 8. Heute mit der Muriel. Meine zwei lieben Co-Moderatorinnen sind nicht da. Ich schicke ganz liebe Grüße heim ins Bett.
Zeitiglasse, 1, 2, 3.
Und wir kommen zum Zeitunglesen. Ich habe gestern per Zufall in der Studentenzeitung, Studierendenzeitung heisst es natürlich zeitgemäss, habe ich einen Artikel gelesen und den habe ich irgendwie mega interessant gefunden und habe gedacht, ich würde jetzt mega gerne mit euch teilen. Millionen Pilze unter der ETH. Das ist der Titel. Und ich habe zuerst gedacht, okay, jetzt haben sie irgendwie wieder etwas entdeckt, wie Asbest oder so, aber in Pilzform. Auf jeden Fall geht es aber um etwas ganz anderes. Im Zürcher Fungarium werden etliche Pilze für die Zukunft konserviert. Die Sammlung eröffnet erhellende Blicke in die Vergangenheit. Ein Besuch im Keller der ETH. Und dann habe ich gedacht, so, wow, okay, es gibt ein Fungarium. Ich habe das voll nicht gewusst. Und mein Ziel ist jetzt natürlich, das bald mal zu besuchen. Weil wirklich auch die Bilder, die es dazu hat, sind so cool. Also so die Bilder sind einfach faszinierend. Ja. Den Artikel hat geschrieben der Mark Blum und er hat auch die Fotos gemacht von diesen schönen Pilzen in ganz verschiedenen Farben. Und nicht nur Pilze, sondern auch Flechten. Alle Jahre wieder kommt mit dem Herbst der Hype um Pilze. In der Forschung wächst das Interesse stetig an. Kosmetikprodukte, Medizin und neuerdings auch Verpackungs- und Baumaterial werden aus Pilzen hergestellt. Zudem sprießen Health Trends und New Age Heilmittel aus dem Boden wie Kräuterseitlinge am Wegrand. Wer mehr über die geheimnisvollen Lebewesen erfahren will, kann tief in den Keller der ETH steigen und dem Fungarium einen Besuch abstatten. Ein Fungarium funktioniert wie ein physisches Archiv für Pilze. Weil die Natur sterblich ist und unser jetziges Wissen nicht immer ausreicht, um sich ein volles Bild zu verschaffen, ist es für die Wissenschaft von großem Wert, Pilze zu konservieren und für die Zukunft zu erhalten. So können Pilze noch in Hunderten von Jahren nach ihren Lebzeiten erneut untersucht werden und dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. 200 Jahre mykologische Geschichte in der Schweiz und Mitteleuropa. Das Fungarium an der ETH gehört den Vereinten Herbarien Zürich und wird von der ETH und der Uni Zürich gemeinsam geführt. Auch die Pilzsammlung der Uni Bern wird hier aufbewahrt. Seit der Gründung im Jahr 1859 sind ca. 1 Million Pilze und Flechten zusammengekommen, wobei einige Belege deutlich älter sind als die Sammlung selbst und bis ins 18. Jahrhundert zurückgeführt werden können. Damit umfasst das Fungarium mehr als 200 Jahre mykologische Geschichte in der Schweiz und Mitteleuropa. Durch die große zeitliche Spannweite der Sammlung lassen sich Veränderungen in der Umwelt und im Artenbestand über Jahrzehnte zurückverfolgen. Beispielsweise die Ankunft neuer Arten von Malvenrost aus Südamerika. Wenn neue Methoden zur Identifizierung entwickelt werden, können sich bei zwei mutmaßlich identischen Pilzen beim genaueren Hinsehen maßgebende Unterschiede entpuppen. Deswegen werden so viele Belege gesammelt. Es könnte sich im Laufe der Jahre herausstellen, dass 10 Belege des gleichen Pilzes in Wirklichkeit 10 verschiedene Spezies sind. Die Konservationsmethode hat sich seit der Antike nicht groß verändert. Pilze, Flechten und Blätter werden in Zeitungspapier gelegt und zwischen luftdurchlässigem Karton gepresst, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Früher wurden Belege auch in Flüssigkeit eingelegt und in Gläsern aufbewahrt, damit auch die Farben besser erhalten blieben. Allerdings wird diese Methode heutzutage aufgrund von Platzmangel und Schwierigkeiten beim Unterhalt vermieden. Bei den sehr alten Belegen sieht man die Effektivität der Pressmethode. Nach 100 Jahren sind die Belege, zumindest für Unkundige, von den Belegen aus diesem Jahrtausend kaum zu unterscheiden. Einzig der Schädlingsbefall stellt hier eine Gefahr dar. Schädlinge können unbemerkt ganze Sammlungen pulverisieren und größere Schäden als bei einem Brand verursachen. Um dies zu verhindern, werden Belege vor dem Eintritt ins Fungarium bei Minustemperaturen sterilisiert. Zusätzlich kommen UV-Lampen und Pheromonfallen zum Einsatz, um Insekten abzutöten und frühzeitig vor einer möglichen Kontamination zu warnen. Erinnerungsstücke aus Ex-Kolonien im globalen Süden. Im Fungarium sind auch Belege zu finden, die nicht nur mykologisch, sondern auch soziopolitisch interessant sind. So zum Beispiel eine eingelegte Stinkmorchel mit der Beschriftung 1898 Buitenzorg, der niederländische Name der damaligen Kolonialstadt Bogor in Indonesien. Ein solcher Fund ist aber keine große Überraschung. Wie eine Studie aus 2021 zeigt, sind aufgrund kolonialer Ausbeutung zahlreiche wertvolle Exemplare aus dem globalen Süden in Sammlungen in Nordamerika und Europa untergebracht, was den Zugang für Forschende aus Ex-Kolonien bis heute erschwert. Obwohl das wirtschaftliche Interesse an der Pilzforschung erst mit der Entdeckung von Penicillin im Jahr 1928 geweckt wurde und die Mykologie dadurch im Vergleich zur Botanik weniger von ausbeuterischen Strukturen geprägt ist, ist das Forschungsfeld von dem Erbe des Kolonialismus nicht verschont geblieben. Ohne Dokumentation lassen sich nur Vermutungen dazu aufstellen, unter welchen Umständen einige Pilze ihren Weg nach Zürich gefunden haben. Dies ändert aber nichts daran, dass die von den kolonialen Strukturen übrig gebliebenen Schranken wieder abgebaut werden sollen. Das Fungarium strebt das Ziel an, diese Schranken durch ein weltweites Zugänglichmachen der Sammlung abzubauen. Im digitalen Register sollen alle im Fungarium vorhandenen Belege registriert und auf der ganzen Welt einsehbar gemacht werden. Alle Belege werden kostenlos für Forschungszwecke weltweit zur Verfügung gestellt, solange der Rückversand von den Ausländern übernommen wird. Okay, das war es vom Fungarium unter der ETH, der Artikel darüber. Ich finde, ich habe es mega interessant gefunden. Ich habe mir irgendwie gar nicht überlegt, dass es so etwas gibt. Und ja, ich glaube, es ist sicher spannend, das mal anzuschauen, zu gehen. Ich habe nicht nur so gedacht, dass sie wie das zugänglich machen für die ganze Welt oder weltweit. Und der Rückversand von diesen Proben muss dann aber übernommen werden von diesen Forschenden im jeweiligen Land. Das ist ja dann zum Teil wahrscheinlich sind das recht hohe Gebühren, wenn man da so einen Stinkmorchel von, keine Ahnung, Neuseeland oder einem anderen weit entfernten Land in die Schweiz muss zurückschicken. Hoffentlich gibt es dann da genug Gelder an den Universitäten für das. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Good News! Und da haben wir zwei Good News, habe ich. Nämlich habe ich ja schon mal erzählt von Panama und dem Streik gegen die Minen, die kanadischen Minen. Auf jeden Fall haben die Streiks, die Strassenblockaden, wo ja auch zu Todesopfern zum Teil geführt haben. Also mindestens einmal habe ich gelesen, dass ein Gringo, also ein Ami, einen von den Protestierenden erschossen hat, weil er hat durchfahren und der die Strasse blockiert hat. Auf jeden Fall hat jetzt die Bewegung oder die Blockaden haben mega einen krassen Erfolg gehabt. Nämlich reden wir von einem historischen Moment, weil die Regierung jetzt nochmal bestätigt hat, das haben sie ja schon mal gesagt, dass das gegen die Verfassung von Panama verstoßt und dass darum die Kupfermine geschlossen werden muss. Und es sagen da, also zum Beispiel Serena Wamwas, die gegen die Mine protestiert hat seit 2021, hat gesagt, ich habe jetzt da einen Artikel aus The Guardian, darum ist ihr Zitat in Englisch. Today Panama celebrates a historic moment that we have been waiting for years. At first there were only a few of us, but now we all understand that Panama's gold is green. Auf jeden Fall zeigt das auch, wie dass die Bewegung nicht erst gerade das Jahr oder eben jetzt mit dieser Kupfermine angefangen hat, sondern natürlich schon viel länger ist oder viel länger angefangen hat und dass so eine Bewegung auch wachsen muss, bis sie dann erfolgreich ist, geht es leider oft ein paar Jahren oder Jahrzehnten oder zum Teil sogar Jahrhunderten. Auf jeden Fall ist jetzt in Panama das passiert, was alle einen historischen Moment und auch sozusagen ein Vorzeigebeispiel für weltweit dienen kann. Nämlich, dass man eben nicht Natur sozusagen, wo mega wertvoll ist oder viel wertvoller als jede Mine, dass man die nicht den internationalen Konzernen zur Verfügung stellt und dass die denen nicht zum Opfer fallen, sondern dass die Leute wirklich für ihr Land kämpfen und dass eigentlich sozusagen dass Panama jetzt als Modell von Sustainable Development, also nachhaltiger Entwicklung, gesehen werden kann. Ich habe da auch gesehen, dass die Kupfermine versucht natürlich, das zu umgehen und dass aber da die Regierung von Panama klar bei ihrem Urteil bleibt und da nicht nachgibt. Und ja, also ich finde es mega cool und ich finde es auch super, dass das Gesetz eigentlich eben das verankert ist, dass es verfassungswidrig ist, so eine Mine zu betreiben und dass irgendwie da endlich mal die richtige Seite sozusagen gewonnen hat. Und ja, ich glaube, jetzt ist das mega gefeiert worden, auf der Straße natürlich. Eine Umweltschützerin, Raisa Banfield, hat gesagt, das ist ein Sieg von der Demokratie. Also, dass halt wie jetzt wirklich das Volk sozusagen bestimmt hat, was mit ihrem Land passiert. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass da die Konzession dem Unternehmen entzogen wird, weil die haben jetzt angekündigt, dass sie ein internationales Schiedsverfahren gegen das mittelamerikanische Land führen werden. Das ist First Quantum Minerals, wo sie 2019 in Panama aktiv sind. Also ist natürlich auch immer krass. Ich meine, es ist jetzt wie vom Gericht sozusagen, juristisch vom obersten Gericht so gesprochen worden. Also der Richterspruch, eben, dass das gesetzeswidrig ist, dass die dort die Mine betreiben und dass die Konzession ihnen entzogen werden muss, dieser kanadischen Firma. Aber es ist natürlich dann auch immer mega schwierig, das wirklich durchzusetzen, weil die Konzerne natürlich auch riesige Rechtsabteilungen haben. Und ja, wir freuen uns jetzt da zusammen mit Panama, dass das auf jeden Fall mal anerkannt worden ist und hoffen natürlich, dass das jetzt auch so durchgeführt wird und dass da das auch als Beispiel dient für viele Länder, auch im globalen Süden, wo eben Firmen aus dem globalen Norden eigentlich das Land ausbieten und auch dort ihren Dreck und alles lassen und die Bevölkerung vor Ort dann darunter leidet. Das wäre Good News Nummer 1 gewesen. Und Good News Nummer 2 ist, dass brasilianische Forscher und Forscherinnen einen neuen Dinosaurierart entdeckt haben. Und die Dinosaurierart heisst Bertasaura leopoldinae. Und die ist im südlichen Bundesstaat Paraná gefunden worden. Und es ist einer der vollständigsten Dinosaurier aus der Kreidezeit, die in Brasilien je gefunden worden sind. Das Spezielle an diesem Dinosaurier ist, dass er vor 70 bis 80 Millionen Jahren gelebt hat. Und eigentlich aus dieser Gruppe von diesen Dinosauriern, die dort gelebt hat, kommt, nämlich den Theropoden, heissen die. Und interessant ist aber, dass jetzt der Dinosaurier keine Zähne hat, sondern einen Schnabel. Und das ist das lässt jetzt eine ganze Reihe von Fragen offen. Nämlich, wie hat er sich ernährt? Also nur weil er keine Zähne hat, heisst das nicht, dass er sich nicht auch von Fleisch ernährt hat. Weil es gibt ja auch Vögel wie Falken und Eulen, die keine Zähne haben und trotzdem Fleisch essen. Wahrscheinlich ist aber, dass er ein Allesfresser war, oder sie, die Dinosaurierin. Und sie sind jetzt da am Untersuchen und sie haben eben den Dinosaurier Bertasaura Leopoldine benannt nach zwei Frauen. Berta Luz ist eine verstorbene brasilianische Wissenschaftlerin und Feministin. Und das ist darum Bertasaura. Und dann gibt es noch Leopoldine, der zweite Name, das ist eine brasilianische Kaiserin und Förderin von der Naturwissenschaft aus dem 19. Jahrhundert. Auf jeden Fall interessant. Das sind doch Good News, dass man da immer noch neue Dinosaurier, die gelebt haben vor 70 bis 80 Millionen Jahren, findet. Das, Und ich habe mich eben da, also das hat mich nur interessiert, weil letztens ich so einen Film über Dinosaurier gesehen und dann habe ich mich gefragt, was, also weil die machen dann immer so Geräusche, die Dinosaurier, und ich habe mich dann so gefragt, so, hey, wie wissen die überhaupt, was für Geräusche die gemacht haben? Und dann habe ich da einen Artikel bei SWR Wissen gefunden, nämlich, dass bei ein paar Dinosaurier, zum Beispiel beim Parasaurolophus, das ist der wie so ein Horn gegen hinten hat, so ein langsam, wie so ein bisschen eine Feder gegen hinten, aber es ist, glaube ich, aus Knochen. Und zum Beispiel bei dem sieht man, dass wie das Horn mit den Nasengängen verbunden ist. Und darum stellt man sich vor, dass der zum Beispiel ein Geräusch gemacht hat wie eine Trompete, nein, nicht wie eine Trompete, sondern wie eine Posaune, weil die auch ein mega langes Horn hat. Und vielleicht hat der so tönt wie eine Posaune. Aber bei anderen Dinos ist es wirklich viel schwieriger herauszufinden, welche Geräusche sie gemacht haben. Und da muss man schauen, zum Beispiel, wie die heute lebenden Verwandten was für Geräusche die machen. Und das sind einerseits Vögel und andererseits Krokodil. Und also man nimmt an, dass irgendwie die einen, die eher ein bisschen wie Vögel sind, vom Körperbau her, dass die eher ein bisschen wie Vögel tönt hat und die anderen eher wie Krokodil. Und dann habe ich mir sagen, okay, keine Ahnung, wie ein Krokodil tönt. Also Krokodil bellt anscheinend. Das habe ich auch nicht gewusst. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein Geräusch finde von so einem Krokodil, wie das macht. Wir können ganz schnell schauen. Ich habe da etwas gefunden. Krokodilgeräusche. Ja, okay, das waren die Krokodilgeräusche. Sehr interessant, das habe ich wirklich gar nicht gewusst. Also ja, das klingt schon noch recht dinosauriermässig. Aber ich habe mir dann so vorgestellt, keine Ahnung, dass so ein Tyrannosaurus Rex oder irgendein anderer grosser Dino so wie ein Vogel so zwitschert hat oder gurrt hat wie eine Taube. Ja, der hat wahrscheinlich dann doch eher wie ein Krokodil tönt, aber keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das alles nur Vermutungen, die angestellt werden bei den Dinos. Ja, und wir sind schon eigentlich fast am Ende von unserem Obacht um 8. Und ja, ich würde sagen, wir kommen noch ganz, ganz kurz zu der Agenda. Und nämlich läuft da viel. Ich habe gerade vorhin, als ich schnell aufs WC bin, da einen mega lustigen Sticker gesehen. Nämlich von der Sticker Convention am 10. Dezember. Das ist am, jetzt muss ich gerade schnell schauen, ich glaube auch am Sonntag. Am Sonntag im Post-Squad in Zürich am Wipkingerplatz. Das wäre am Sonntag. Dann gibt es, ja, das habe ich auf jeden Fall mal gerade gefunden. Dann gibt es neben dieser Sticker-Convention, die um 2 Uhr anfängt, gibt es am 7. Uhr noch eine Liveband von Mexiko. Vielleicht, ja, ist ja interessant. Und etwas anderes im Post-Squad, das wäre heute, gibt es Gritti-Bands Bachen ab 6 Uhr. Heute, passend zum Samichlaustag, ist ja das angesagt, auch im Post-Squad am Wipkingerplatz. Und ja, ich glaube, das ist gerade alles, was ich gerade so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln kann. Sonst findet ihr da sicher auch noch andere spannende Sachen in der unkommerziellen Agenda oder auf maps.ch, dort wo all die Gratis-Events von der Stadt Zürich veröffentlicht sind. Ich habe da gesehen, am 12. Dezember noch etwas zum Thema Wohnungsnot in Schwamendingen. Das ist ein Quartiertreffen für Mieterinnen und Mieter am 12. Dezember um 6 Uhr im GZ Hirzenbach. Und es geht dort darum, eigentlich, wie sieht die Situation in Schwamendingen aus mit der Wohnungsnot. Es gibt einen Austausch und eine Sitzung. Es ist vom Mieterplenum, wo vorhat, eigentlich jetzt jeden Monat in einem anderen Kreis eine Veranstaltung zu halten. Und mit dem verabschiede ich mich ganz herzlich. Vielleicht wird nächste Woche Natalia etwas dazu erzählen zu der JUWO und ihrem 40-Jährigen da, passend zu dem Mietthematik, zu der Wohnungsnot. Wir freuen uns darauf. Wir sind nächsten Mittwoch wieder für euch da auf Radio Lora 97,5 bei Obacht um 8. Und es kommt jetzt noch von Babys Berserk Accessories. Schönen Tag und ganz viel süße Mandarinen wünsche ich euch.